10 Wochen Jesus als erwachsener Mann liegen vor uns. Und als wir im Gottesdienstteam zusammensaßen, haben wir gesagt, wir wissen so viel. Und wollen wir jetzt eine Predigtreihe haben, in der wir noch mehr wissen? Dann sitzen wir bei Wer wird Millionär und wissen alles? Oder wollen wir mit dieser Predigtreihe tatsächlich mal versuchen, dass Jesus für uns eine Rolle spielt, dass er unser Leben zum Positiven verändert? Und wir haben gesagt, ja, wir versuchen das und wir probieren, in jedem Gottesdienst jemanden zu finden, der etwas erzählt, was er mit Gott erlebt hat. Vielleicht an ganz Unglaublichem, vielleicht an was, was man kaum nachvollziehen kann, aber das soll motivieren und zeigen, dass Gott nicht nur in der Geschichte damals Wunder getan hat, sondern auch immer wieder heute noch Wunder tut. Und ich möchte euch eine Begebenheit erzählen, eine wahre Begebenheit. Ich war ja in Costa Rica Pfarrer und in meiner Zeit dort habe ich auch das Gefängnis besucht und dort Seelsorge im Gefängnis gemacht. Zweimal im Monat war ich dort in einem Knast und habe die Deutschen, die dort drinnen saßen, besucht. Die Deutschen dort sind meist wegen Drogenschmuggels im Gefängnis gelandet. Und ein Gefängnis in Costa Rica hat nichts mit den Gefängnissen in Deutschland zu tun. Das Gefängnis, das ich besuchte, war ein sehr kleines. Da waren 200 Männer untergebracht, etwa in drei Zellen. Und eine Zelle war etwa halb so groß wie dieser Gottesdienstraum. Und dort war Platz für 50 Personen. Und es gab drei Zellen dieser Art, vierstöckige Betten, ich habe mir das mal zeigen lassen, und eine Toilette pro Zelle. Das war ein Loch im Boden in der Mitte. Und jede dieser Zellen wurden von den Gefängniswärtern bestückt mit den Insassen und jede Zelle hatte eine Vergünstigung. Die erste Zelle hatte die Vergünstigung, es gab zweimal die Woche Obst statt einmal. Klammer auf, das hat den Hintergrund, weil die Gefangenen aus Obst Alkohol machen können. Deshalb war Obst sehr begehrt dort. Wie gesagt, die erste Zelle hatte die Vergünstigung, zweimal die Woche Obst zum Essen zu bekommen, statt nur einmal. Die zweite Zelle hatte die Vergünstigung, nicht nur eine Toilette zu haben, sondern zwei Löcher im Boden zu haben. Was bei über 50 Männern in einem Raum eine wirkliche Erleichterung war. Und in der dritten Zelle gab es gar nichts. Es gab keine Vergünstigung. Da waren die Schwerverbrecher untergebracht und alle Ausländer. Dort war auch Christian untergebracht. Ein Deutscher, und es war klar, dass er als Ausländer in der gefängnisinternen Hierarchie ganz unten war. Er sprach kaum Spanisch. Als Ausländer gilt man in Lateinamerika per se als reich. Er war blond und blauäugig, und ihr könnt euch vorstellen, was das bedeutet in einem Knast, wo Intimität und Sexualität nicht passieren darf. Und Christian, so erzählte er es mir, als ich ihn kennenlernte, erlebte das alles in der ersten Woche. Missbrauch, Schläge, Demütigungen und immer wieder dieses Wissen, du bist hier der Allerletzte in der Hierarchie. Alle dürfen alles mit dir machen, was du willst. Und nach dieser ersten schlimmen Woche wünschte er sich den Tod herbei, hat er mir erzählt. Weil er sagte, ich erlebe die Hölle auf Erden, schlimmer kann es nicht mehr werden und der Tod kann nur eine Erlösung sein. Nach einer Woche, so erzählte er dann weiter, hörten plötzlich alle Demütigungen auf, von jetzt auf gleich. Und er wunderte sich, warum? Warum ist plötzlich alles anders? Keiner vergreift sich mehr an mir, mir wird nicht mehr das Essen weggenommen, ich werde nicht mehr geschlagen. Plötzlich lassen mich alle hier in Ruhe. Und nach einer gewissen Zeit stellte sich ihm ein Venezolaner vor, Marcos mit Namen. Und dieser Marcos hat sich mutig gegen alle anderen Insassen gestellt und hat dafür gesorgt, dass es Christian gut ging. Durch kleine Gefälligkeiten, durch Geld, aber auch immer wieder, indem er sich dazwischen gestellt hat und manches ertragen hat, damit es Christian nicht erleben muss. Marcos ging nicht den bequemen Weg. Er hat nicht gesagt, ich guck mal, was mein Leben so alles bietet, ich kümmere mich nicht um die Sachen der anderen, ich kümmere mich nur um mich, ich schaue nur auf mich. All das, wo es auch nachher in der Predigt drum ging. Und auf Christians Frage, Marcos, warum hast du das eigentlich gemacht? Warum hast du so viel auf dich genommen, meinetwegen, du kennst mich überhaupt nicht, hat er gesagt, wenig überraschend in einem Gottesdienst, ich bin Christ. Ich bin in diesem Gefängnis Christ geworden Und ich glaube, dass Gott will, dass ich dir helfe, dass du die Zeit hier überlebst. Ich glaube, das ist mein Auftrag. Und Markus hat ganz wenig darüber gewusst. Der hat nicht jahrelang Theologie studiert und die Bibel von vorn nach hinten gelernt, sondern er hat einfach gespürt, die Tat ist das, was zählt bei Jesus. Ich habe Markus dann auch später kennengelernt, als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, kam er auch in unsere deutschen Gemeinde. Und so wie für Markus Jesus der Lebensretter wurde, so wie für Christian Jesus der Lebensretter wurde, wünschen wir uns als Gemeinde, dass diese 10 Wochen über Jesus ganz intensiv das Leben verändern, von dir und von mir, wir Impulse kriegen, die in unserem Alltag wirken. Und wir müssen nicht alle Lebensretter werden, das verlangt keiner. Aber vielleicht einmal mehr einen Schritt nach vorne gehen, vielleicht einmal mehr das zu tun, was Gott von uns fordert, einmal mehr die Bequemlichkeit und die Komfortzone zu verlassen. Ich behaupte, dann werden wir solche Geschichten erleben. Ich weiß von einigen von euch, die ähnliche Geschichten hier erlebt haben. Gott hat nicht nur Wunder vor 2000 Jahren gemacht und seitdem ist es still, sondern er tut es auch immer wieder heute. Und das ist unser Wunsch, dass die Geschichte nicht die Geschichte bleibt, sondern wirklich zu deiner Geschichte wird.
Jesus. In der Wüste predigte ein Mann, der Johannes hieß. Er war ein Cousin von Jesus und redete den Menschen ins Gewissen, Gott ernst zu nehmen und auf seine Wege zurückzukehren. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Von überall her kamen die Menschen, um ihm zuzuhören. Und wer sich ernsthaft ändern und Gottes Willen tun wollte, ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Dann kam auch Jesus an den Fluss und bat Johannes, ihn zu taufen. Johannes weigerte sich. Ich hätte es nötig, von dir getauft zu werden. Doch Jesus überzeugte ihn und so wurde er von Johannes getauft. Als Jesus aus dem Wasser stieg, kam der Heilige Geist aus dem Himmel wie eine Taube auf ihn herab. Gleichzeitig hörte man eine Stimme, das ist mein Sohn, den ich liebe. Ab da erklärte Johannes der Täufer allen, Jesus sei der erwartete Messias, der Retter. Jesus ging daraufhin in die Wüste und lebte dort 40 Tage ohne etwas zu essen. Das war die Gelegenheit für den Teufel, ihn in Versuchung zu führen. Doch so sehr Satan sich auch anstrengte, Jesus fiel auf keine seiner Versprechungen herein und der Teufel musste abziehen. Als Jesus die Wildnis verlassen hatte, wählte er 12 Männer als Vertraute aus, mit denen er zusammen sein wollte. Sie wurden seine Jünger genannt und waren ab da der engste Kreis um Jesus. Einmal war Jesus mit den Jüngern zu einer Hochzeit eingeladen. Da ging der Wein aus. Jesus trug den Hausdienern auf, 6 große Krüge mit Wasser zu füllen. Kaum waren sie voll, war aus Wasser bester Wein geworden. Das war nur das erste von vielen Wundern von Jesus. Weil sich Gottes Macht in ihm zeigte, suchten viele Menschen seine Nähe. Jesus begann, im ganzen Land umherzuwandern und den Menschen zu erzählen, wie Gott wirklich ist. Er sprach mit den Gelehrten und mit einfachen Menschen. Seine Worte wurden durch viele Wunder bestätigt. Er heilte alle Arten von Krankheiten. Selbst jahrzehntelang Blinde konnten plötzlich wieder sehen, Gelähmte wieder gehen. Er sprach so eindrücklich und bewegend von der Herrschaft Gottes, wie es noch nie jemand gehört hatte. Viele Menschen waren von Jesus begeistert, aber einigen religiösen Führern passte die wachsende Bewegung gar nicht.
Psychologen lernen und Psychologen werden geschult, der ersten Begegnung mit einem anderen Menschen besonderes Augenmerk zu widmen, da diese erste Begegnung, dieser erste Eindruck oft etwas Grundsätzliches und Charakteristisches ausdrückt. Das waren die Anfänge Jesu, ihr habt es gerade im Video gesehen. Und ich möchte über eine Episode, die dort ganz kurz auftaucht, predigen, weil ich glaube, dass diese Geschichte von Jesus prägend und sehr charakteristisch für ihn, aber auch für uns heute ist. Und diese Geschichte ist so wichtig, dass sie sogar 3 von 4 Evangelisten überliefert haben, was nicht mit allen Geschichten so ist. Es geht um die Versuchung Jesu. Und ich möchte die Versuchung Jesu dort, wo er dem Teufel begegnet, in der Vision, wie sie Matthäus uns überliefert, wie sie auch in der Geschichte zu finden ist, anschauen. Und ich möchte das mal ganz klassisch machen, Vers für Vers. Vers 1. Welches Kapitel? Matthäus 11, 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Den Zusammenhang habt ihr gesehen, Jesus wurde getauft, der Himmel öffnete sich, die Taube kam herunter auf Jesus und eine Stimme sagte, du bist mein geliebter Sohn. Gott adaptiert sozusagen Jesus als Gottes Sohn, als seinen Sohn. Und dann führt derselbe Geist, der eben noch die Gotteskindschaft versprach, Jesus in die Wüste, damit er versucht werden würde. Verrückt, oder? Man erwartet, dieser Geist wird doch jetzt Jesus stärken, Kraft geben, ihm seine Vision deutlich machen. Aber was macht der Geist? Der führt ihn in die Wüste und im griechischen Urtext heißt es, damit Jesus versucht werden würde. Versucht werden würde im griechischen Original bedeutet es, jemanden auf die Probe stellen. Jemanden eine Prüfung ablegen lassen, ihn herausfordern. In der Wüste, fernab der Öffentlichkeit, der Menschenmassen, in der Einsamkeit, da ist Jesus auf sich allein gestellt. Hier wird er sich seiner Berufung bewusst, hier wird er versucht. Hier, wie klug dieser Text ist, hier in der Einsamkeit, wo niemand sonst ist, muss Jesus sich allem seinem Inneren stellen, seinen Trieben, seinen Begierden, seinen Sehnsüchten, seinen Wünschen. Und hier wird er herausgefordert, hier wird sein Glauben auf Bewährung versucht. Es geht um Bewährung im Glauben. Und das hat auch Martin Luther einmal gesagt. Er hat gesagt, keine Versuchung zu haben, ist die größte Versuchung überhaupt. Nur derjenige, der von Gott was geschenkt bekommen hat, nur derjenige, der glaubt, auch der kann versucht werden. Und wenn man nicht versucht wird, so Martin Luther, dann ist das ein Beleg dafür, dass man nichts empfangen hat. Das ist ja erstmal entlastend, dass wenn du und ich Versuchungen, Anfeindungen erleben, dann liegt das daran, dass du und ich glauben. Und dieser erste Vers lehrt uns gleich noch etwas. Nämlich, Versuchungen tauchen selten im Rampenlicht auf, in der Öffentlichkeit. Jesus wird versucht in der Einsamkeit. Und das sollte uns ein Warnsignal sein, dass auch wir versucht werden, wenn wir aus unserem gewohnten Umfeld weg sind, wenn wir alleine sind, in der Tiefe der Nacht, in der Stille, weit weg von allen Scheinwerfern und neugierigen Blicken. Mach dir das bewusst. Die Versuchung tritt oft still und heimlich nur zwischen dir und ihr auf. In der Bibel heißt es weiter, und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, da hungerte ihn und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus, du hast Hunger, du kannst deinen Hunger jetzt sofort auf der Stelle sättigen, beenden. Und das ist ein zweites Merkmal von Versuchungen. Versuchungen sind nicht allgemein, sondern Versuchungen sind ganz persönlich. Sie betreffen dich, sie betreffen deine spezifische Situation. Du hast Hunger? Dann mach aus diesen Steinen Brot. Später bei der Hochzeit von Kanaa hätte der Teufel gesagt, mach aus Stein Brot, hätte die Versuchung überhaupt keine Chance gehabt. Denn da saß Jesus an einem reich gedeckten Tisch, aber hier in der Wüste, in der speziellen Situation, da besteht die Chance auf Erfolg. Was ist dein Hunger? Welche Sehnsucht, welche Begierde, welche Bedürftigkeit willst du stillen und sättigen? Ist es der Hunger nach materieller Nahrung oder nach Ruhm, nach Geld, nach Wohlstand? Egal was es ist, ein teuflisches Muster findet sich in all diesen Versuchungen immer wieder. Du wirst diesen Hunger nicht stillen können. Egal wie viele Steine du auch in Brot verwandeln wirst, du wirst nicht satt werden. In unserer Gesellschaft rechnen ja leider viele Menschen folgende Rechnung: viel Geld, viel Zufriedenheit. Wenn wir drüber nachdenken, wissen wir, diese Rechnung geht nicht auf. Denn was ist viel Geld? Ist viel Geld 3.000 Euro netto? Oder ist viel Geld das eigene Haus? Oder sollte es dann schon auch noch die Ferienwohnung an einem schönen Platz sein? Wenn wir ehrlich sind, wir haben doch alle genug zum Leben. Und die meisten von uns haben sogar mehr als genug zum Leben. Und wohin führt diese Kultur des Habens und Besitzens, dieses immer mehr, dieses ein Mensch wird nicht mehr bewertet nach dem, was er ist, sondern nur noch nach dem, was er hat. Das führt, wie es ein gleichnamiges Buch beschreibt, in den Terror der Ökonomie. Der Mensch ist nur noch das, was er hat, nicht mehr, was er ist. Und die Menschen, wir glauben, das würde diese Sehnsucht in uns, diesen Hunger stillen. Dann arbeite ich nicht mehr, um mein Leben zu finanzieren oder weil meine Arbeit sinnvoll ist, sondern nur noch, um mehr zu haben. Mehr Geld, mehr Reichtum. Ich helfe dann vielleicht Menschen nicht mehr, weil mir der Mensch wichtig ist, sondern weil ich seine Anerkennung will. Ich gebe und tue, weil ich viel brauche, weil ich meinen Hunger stillen will. Und manche Menschen verwandeln so ihre Arbeit, ihren Besitz, die Menschen, mit denen sie zusammen sind, in Anerkennung, in Ruhm, in Sex, bloß um ihre eigene Bedürftigkeit danach zu sättigen. Jesus aber antwortete und sprach: Es steht in der Bibel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Jesus erliegt dieser Versuchung nicht. Er erliegt ihr nicht, sondern er überwindet sie, indem er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Mensch lebt aus dem Wort Gottes, aus Gott. Wenn ich in Gott verwurzelt bin, dann stillt das allen meinen Hungern, sagt Jesus. Und das hat der Kirchenvater Augustin erlebt. Er hat einen ganz bekannten Satz gesagt, der genau das sagt, nämlich: Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir, o Gott. Ich kann alles probieren, alles konsumieren. Letztlich kann nur Gott, die Quelle des Lebens, allen Hunger stillen. Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und wenn ich in Gott verwurzelt bin, dann kann ich viel geben, ohne viel zu wollen. Ich kann geben, weil ich weiß, dass Gottes Lebensquelle in mir sprudelt. Und da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn auf den Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht doch geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Wirf dich herab, vollbringe was Spektakuläres und die Welt wird glauben. Wo versuchst du Gott? Wo willst du etwas Spektakuläres erleben? Wo stellst du ihn auf die Probe? Wenn zwischen zwei Partnern der Satz fällt, wenn du mich wirklich liebst, dann ... dann ist die Vertrauensbasis meist schon schwer beschädigt. Lasst uns das übertragen auf Gott. Wenn du, lieber Gott, mir diese gute Note schenkst, dann möchte ich. Wenn du, lieber Gott, mich gesund machst, dann werde ich dir Raum in meinem Leben geben. Wenn, dann. Die Vertrauensbasis zu Gott ist dann schon, finde ich, beschädigt. Dann versuchst du auf teuflische Weise Gott. Denn derjenige, der einen solchen Kuhhandel mit Gott macht, der erkennt Gottes Willen nicht mehr an. Der macht ihn klein. Der erprobt ihn wie eine Ware. Wenn ich gebe was, dann gibst du mir was. Die Versuchung des Menschen, Gott zu versuchen, ist letztlich sogar die Infragestellung Gottes. Und es ist wahnsinnig perfide an diesem Beispiel, weil nämlich der Teufel mit der Bibel, mit Gottes Wort argumentiert. Er zitiert sie. Und ja, Bibelverse können missbraucht werden. Wenn man sie aus dem Zusammenhang reißt, ein Wort nimmt und sagt, das steckt die ganze Wahrheit drin. Und gerade deshalb ist es ja wichtig, dass wir die Bibel in der Gänze kennen, dass wir den roten Faden in der Bibel kennen, dass wir selbst einzelne Verse nicht missbrauchen, aber uns auch nicht von anderen verführen lassen. Und bei all diesem Zitieren von magischen Schutzversen geht es darum, Gott hat uns Vernunft gegeben. Gott hat uns Intellekt gegeben. Und wir dürfen die menschliche Erfahrung, Erkenntnisse, das Wissen nicht einfach blind überspringen. Blindes Gottvertrauen ist nicht immer das Richtige. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jesus versucht Gott eben nicht. Er weiß natürlich, ich könnte mich runterspringen lassen und natürlich, ich bin Gottes Sohn, würde mir nichts passieren. Aber wer hätte was von dieser Show? Wer hätte was von dieser Show? Vielleicht würden ein paar der Umstehenden dann Halleluja rufen und Gottes Sohn Jesus wirklich anerkennen. Aber mal ehrlich gesagt, mit welcher Haltbarkeit? Was hätte eine solche, finde ich, unsinnige Tat an tragfähigem Gottvertrauen geschaffen? Und sie hat eigentlich gar nichts mit echtem Gottvertrauen zu tun, auch wenn sie so scheint auf den ersten Blick. Ja, natürlich, Jesus könnte das tun. Auch heute, ich habe es von Markus und von Christian erzählt, passieren wirklich unglaubliche Dinge, wirkliche Wunder. Aber passieren sie, weil wir Gott wie eine Ware benutzen, wenn, dann? Oder passieren Wunder, weil Menschen gehorsam sind? Und das ist der entscheidende Punkt. Wunder vollbringen Menschen auch heute immer wieder, wenn sie gehorsam den Willen Gottes tun und nicht unsinnig Gott herausfordern. In der Bibel heißt es dann, darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Alles gehört dir. Alle Länder, alle Menschen, jeglicher Reichtum. Das ist die archetypische Ursucht, die wir Menschen haben. Wir wollen Macht. Jeder von uns sehnt sich nach Macht. Macht, Reichtum, scheinbar alles zu können, alles im Griff zu haben, bestimmen zu können, keine Schwäche mehr zu haben, an die eigene Größe glauben zu können. Macht fasziniert und Macht lockt auch. Und wir alle kennen diese Machtspiele. Und viele von uns meinen auch, wir haben die Macht im Griff. Aber wenn man mal genau hinschaut, haben nicht wir die Macht im Griff, sondern die Macht hat irgendwann uns im Griff. Wir sind von der Macht besessen. Thomas Mann hat das sehr eindrucksvoll in seinem Buch Dr. Faustus beschrieben. Da beschließt Adrian Leverkühn mit dem Teufel den Pakt, ich möchte die perfekte Musik komponieren können. Und der Teufel sagt, wenn du das möchtest, kannst du das haben. Der Preis ist, du wirst nie mehr lieben können. Und Adrian lässt sich auf diesen Handel ein. Er kann die perfekte Musik immer wieder komponieren. Aber sein Leben wird kalt, sein Leben wird leer, sein Leben wird traurig. Denn die Wärme, die nur Liebe schenken kann, verschwindet gänzlich aus seinem Leben. Er hat Macht, aber keine Liebe mehr. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Am Ende des Predigttextes wieder was Verrücktes. Der Teufel tritt auf als einer, dem die ganze Welt gehört. All diese Reiche können dir gehören. Und was sagt Jesus? Er widerspricht nicht. Er sagt nicht, Freundchen, das gehört gar nicht dir, das gehört Gott. Komisch, oder? Er widerspricht Gott nicht. Er bestreitet nicht die Herrschaft des Teufels. Er widerspricht dem Teufel nicht. Entschuldigung. Er gibt eine andere Antwort. Und die Antwort gibt einen Hinweis darauf, wie wir die Macht des Teufels, des Bösen überwinden können. Du sollst den Herrn anbeten, deinen Gott, und ihm alleine dienen. Wir sollen Gott Raum in unserem Leben geben, ihn anbeten, auf ihn hören, ihm gehorchen. Und Jesus hat vorgelebt, wie dieses Dienen aussehen kann. Dort steht nicht, du sollst herrschen, du sollst dienen. Und Jesus herrscht, indem er dient, indem er zuhört, indem er auf die Menschen zugeht, indem er sich zurücknimmt, indem er Schuld benennt und Schuld vergibt, indem er sich der Schwachen erbarmt. Jesus hat gedient, wie es ein Diener tut. Das ist ein roter Faden in den Evangelien. Jesus dient. Und dadurch herrscht er ganz anders als die Herrscher dieser Welt. Und darin ist er uns Vorbild, soll uns Vorbild sein und zeigt uns, wie wir den Teufel besiegen können. Denn, so schreibt Matthäus in Vers 11, da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Diese drei Versuchungen, die Jesus erlebt hatte, haben alle ein Muster. Und ich behaupte, alle Versuchungen haben dieses Muster. Nämlich, sie suggerieren, sie unterstellen, sie flüstern uns ein, du kannst es bequemer haben. Du hast Hunger, iss dich satt. Du kannst es bequemer haben. Du willst, dass die Menschen an dich glauben. Warum ein mühsamer missionarischer Weg zu Fuß durch ganz Israel? Ein Wunder und alle werden glauben. Oder noch besser, befehle, dass die Leute dich anbeten sollen. Werde einfach Herrscher über alles. Das ist viel bequemer als mühsame Mission. Du kannst es bequemer haben. Das möchte uns die Versuchung weismachen. Und das hören wir so gerne. Auch ich, natürlich, das hören wir gerne. Warum soll ich großzügig sein? Ich kann es bequemer haben. Warum sollte ich mich wie Markus zwischen Christian und die anderen gefangen stellen? Was geht es mich an? Ich kann es bequemer haben. Warum sollte ich ehrlich auf einen Menschen zugehen und mich versöhnen? Ich kann es doch bequemer haben. Die Zeit heilt alle Wunden, da wächst schon Gras drüber. Das regelt sich von alleine. Das kann man doch aussitzen. Ja, du kannst es bequemer haben, in der Tat. Ich kann es bequemer haben, in der Tat. Warum sollte ich jeden Sonntag hierher gehen und mir diese Predigten anhören? Warum? Ich kann es doch bequemer haben. Ich lasse mir einfach zumailen und lese sie, wenn es mal passt. Ja, du kannst es bequemer haben. In der Tat. Versteht ihr, warum uns die Bibel vor Augen führt, dass dieser Boden umkämpft ist zwischen Böse und dem Guten? Wir stehen nicht auf einem neutralen Boden, sondern die Versuchungen kommen immer wieder. Du kannst es bequemer haben. Kümmer dich nicht drum. Kümmer dich nur um dich. Und so wie Jesus versucht wurde, ist es eine Warnung für uns. Aber wie er darauf reagierte und nicht nachgab, ist es eine Ermutigung für uns. Und viel später in der Bibel wird das nochmal aufgegriffen im Hebräerbrief. Dort heißt es, denn worin er selber Jesus gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Wie wunderbar, wie tröstlich. Jesus als der Versuchte steht mir nahe. Wenn ich versucht werde, kann ich auf ihn schauen und verstehen, wie ich der Versuchung widerstehen kann. Und ich vertraue dann darauf, was ein alter Kirchenvater gesagt hat. Er hat gesagt, die Versuchungen können dazu führen, dass wie der Sturm bei einem Baum dazu führt, dass er sich tiefer mit den Wurzeln in die Erde greift, dass du fester und tiefer im Glauben wirst. Versuchungen werden kommen. Jesus hat sie auch erlebt, aber er hat auch gezeigt, wie wir ihnen widerstehen können. Und dann, wie es im letzten Vers heißt, wird der Teufel uns verlassen und die Engel uns dienen.